herzlich willkommen zu unserem Podcast
Kindheitsrebellen. Ich bin Annalena.
Und ich bin Anna.
In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit der Emotionsregulation oder der Selbstregulation von Kindern beschäftigen. Und ich finde, das passt ganz wundervoll zu unserer letzten Folge, nämlich zur Schnuller-Folge. Da haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, wie der Schnuller vielleicht helfen kann, aber wie er das auch verhindern kann manchmal. Und ja, dann können wir doch heute nochmal ein bisschen genauer darauf gucken, was können wir vielleicht stattdessen tun oder was haben unsere Kinder vielleicht stattdessen auch für Möglichkeiten.
Genau, ja, was ist Selbstregulation, wie funktioniert das? Und in der Schnuller-Folge haben wir ja schon erzählt, dass der Schnuller das negativ beeinflussen könnte, dass die Kinder mit Stress umgehen können, dass sie besser mit Stress umgehen können, weil ihre Regulationsmöglichkeit nichts ist, was aus ihnen selbst herauskommt, sondern was auch immer wir gleich noch dazu erzählen, sondern etwas ist, was sie sich von außen nehmen, ein Schnuller, den sie sich reinstecken. Wir gucken jetzt aber erstmal darauf, was bedeutet eigentlich Selbstregulation? Ganz einfach könnte man sagen, dass es darum geht, Gefühle und Emotionen an die Anforderungen von außen anzupassen und dass einem das selber gelingt. Und das, was sich jetzt so leicht anhört, ist es überhaupt nicht. Eigentlich ist es total schwer, gerade wenn wir uns in so kleine Würmchen hineinversetzen. Denn
ich muss mich da vielleicht nur in mich selber reinversetzen.
Oder? Denn das ist gerade im Zusammenhang mit Stress, und da können wir ja selber überlegen, wann haben wir Stress, wie können wir denn mit unserer eigenen Regulation umgehen, wenn wir Stress haben, was sind unsere Strategien. Aber nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, wie geht es denn so einem Baby eigentlich oder so einem Kleinkind, was gerade überhaupt noch nicht viele Strategien an der Hand hat, was vielleicht auch noch gar nicht mobil ist und so viel tun kann. Und was vielleicht gerade in der Autonomiephase steckt und mit so viel mehr Gefühlen zu kämpfen hat, als wir Erwachsene, die da schon eigentlich viele Strategien gelernt haben. Du hast ja gerade gesagt, dass du dir das eigentlich richtig gut vorstellen kannst, dass das für Kinder auch total schwer ist und dass es für dich vielleicht manchmal auch schwer ist. Welche Regulationsstrategien siehst du denn so bei Erwachsenen?
Tja, reden also wir jetzt von gesunden oder ungesunden?
Erstmal alles, was einem so einfällt und was vielleicht auch, wozu man so neigt, was schnell geht, was gut funktioniert.
Also, wenn ich so an meine eigenen Regulationsmöglichkeiten denke, also ich musste gerade daran denken, du hast ja gesagt, gerade im Zusammenhang mit Stress, ne, wenn wir uns gestresst fühlen, dann ist das ja total schwierig für unsere Kinder. Und ich denke mir, ja, das ist für mich vielleicht auch manchmal schwierig. Ja. Also ich musste gerade so an so Situationen denken, wenn man etwas besonders ungerecht findet zum Beispiel. Da geht es mir persönlich nämlich immer so, dass ich dann ganz oft gar nicht mehr so klar denken kann. Und ganz oft, also ich bin jemand, der, wenn er wütend ist, auch super schnell anfängt zu heulen.
Ja.
Obwohl er das gar nicht möchte vielleicht. Das macht es dann noch schlimmer.
Und deine Emotion ist gar nicht traurig, sondern eher
genau,
so Wut,
eigentlich bin ich richtig sauer.
Ja.
Also eigentlich ist meine Intention vielleicht eher jetzt hier ganz viele Argumente zu bringen, warum das gerade ungerecht ist. Aber ich bin so sauer, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken kann und dass ich, während ich anfange, Argumente vorzubringen, einfach heulen muss, obwohl ich das nicht möchte. Gerade in Stresssituationen, finde ich, kommt sowas besonders häufig vor. Und ich erinnere mich vielleicht an das ein oder andere Gespräch, wo das auch im dienstlichen Rahmen vorgekommen ist. Und ich dann einfach gesagt habe, ignoriere bitte, dass ich jetzt heule. Ich kann das auch nicht abstellen, aber hör mir trotzdem zu.
Ja.
Und das ist, glaube ich, fürs Gegenüber total schwierig. Gerade auch, wenn das unter Erwachsenen so ist, ne? Aber da denke ich mir, wenn das mir schon als erwachsene Person manchmal so geht, in so Stresssituationen, wie krass ist das dann für unsere Kinder, die sich ja, ich kann in der Situation sagen, bitte ignoriere einfach, dass ich heule, hör mir weiter zu und leg deinen Fokus auf das Inhaltliche. Das können unsere Kinder so ja noch gar nicht verbalisieren, ne?
Und du hast dich ja schon an die Anforderungen von außen angepasst. Wie führt man ein Gespräch? Vielleicht auch im dienstlichen Rahmen. Man versucht, sich nicht anzuschreien.
So, Im Idealfall.
Ne? Das könnte ja eine Anforderung von außen sein. Und warum auch immer, hat man dann vielleicht gelernt, okay, ich versuche diesen Wut und Ärger nicht in Schreien und Rumwüten und irgendwas kaputt machen auszudrücken, sondern ich behalte es für mich, aber kann es halt doch nicht ganz für mich behalten. Deswegen kommen die Tränen raus.
Ja.
Ne? Also, und das ist ja eigentlich auch schon eine Regulationsstrategie, wahrscheinlich, die sich so im Laufe der Zeit ergeben hat. Und ich kenne das auch. Ich habe so, ich glaube, gerade in der Pubertät hatte ich das, dass ich dann einfach Nasenbluten gekriegt habe.
Oh nein.
Richtig verrückt. Also auch wenn ich total aufgebracht war und eben auch nicht so rumschreien wollte, dann kannte ich das auch krass. So, dass einfach die Tränen liefen und dazu habe ich dann auch noch Nasenbluten gekriegt. Was auch so von außen betrachtet irgendwie so eine richtig verrückte Körper.
Also jetzt klingt es witzig, aber ja. Wenn ich mir vorstelle, du stehst vor mir und heulst und dann fängt auch deine Nase an zu bluten, dann finde ich das schon ein bisschen besorgniserregend.
Ja.
Also jetzt sind wir vielleicht gerade bei nicht so gesunden Regulationsmöglichkeiten, aber vielleicht auch eher bei so körperlichen Reaktionen. Dazu fällt mir noch ein, vielleicht kannst du dich noch erinnern, als ich noch in der Frühförderstelle gearbeitet habe und aus einem Gespräch zurückkam in einer Kita, in dem einfach meine Uhr mich mehrfach gewarnt hat, dass mein Puls gerade so hoch ist, meine Herzfrequenz, dass ich bitte atmen soll. Also, ne, auch das, genau, man sitzt da und versucht irgendwie möglichst professionell zu sein und entweder man fängt an zu heulen oder man kriegt Nasenbluten oder man kriegt halt voll das Herzrasen, sehr, dass deine Uhr schon sagt, hier jetzt, atme mal durch, ne?
Und aber was sind das auch für Anforderungen von außen, die wir gelernt haben oder die uns so gesellschaftlich vorgegeben werden. Also unbedingt, wir brauchen Selbstregulation. Unsere Kinder müssen Selbstregulation lernen und wir haben das gelernt und es ist auch, glaube ich, ein nicht aufhörender Lernprozess.
Auf jeden Fall.
Aber man sollte dabei trotzdem, glaube ich, nochmal hinterfragen, welche Anforderungen von außen sind dabei sinnvoll und welche nicht. Und um auf mein eigenes Beispiel zurückzukommen, wenn ich mich in einem privaten Rahmen befinde, dann ist das überhaupt nicht nötig, dass ich mich so krass runterreguliere, dass ich vor Wut weine und dabei Nasenbluten kriege. Ja, also eigentlich wäre das ja dann besser, andere Kanäle dafür zu finden.
Und wenn wir an dieses Gespräch denken, wo mein Puls so krass eskaliert ist, hätte ich nicht gelernt oder wüsste ich nicht, dass die gesellschaftliche Anforderung ist, dass ich hier total professionell bleibe und ganz ruhig meine Argumente vorbringe, ganz ruhig äußerlich, innerlich war ich nicht ruhig, dann wäre ich mit dieser Situation anders umgegangen.
Ja.
Wäre es gesellschaftlich anerkannt, dass ich da hätte rumschreien dürfen, wäre es mir mit dem Gespräch besser gegangen.
Ja. Auch so kulturell, ne? Wir sind ja auch in einer sehr gehemmten Kultur, das in anderen Kulturen ganz anders ist, wo man dann unbedingt
da hätte ich schreien dürfen, das hätte mir so geholfen,
diese
Person einfach anzubrüllen.
Aber auf der anderen Seite hat man von außen betrachtet wahrscheinlich gedacht, wow, wie professionell und krass gut sie damit umgeht und wie ruhig sie trotzdem bleiben kann und ihre Argumente vortragen
kann. Und nichts blutet, sie weint nicht.
Ja, ne, aber das sind irgendwie, befindet man sich da in so einer schwierigen Situation. Ne, wie immer das gesunde Mittelmaß, haha, was ist das?
Ja. Und jetzt sprechen wir ja hier gerade auch von absoluten Ausnahmesituationen, sage ich mal. Also es ist ja jetzt nicht so, oder zumindest mir geht es nicht so, dass ich jetzt jede Woche eine Situation habe, wo ich vor Wut heule oder eine Situation, wo meine Uhr sagt, du stirbst hier gleich, wenn du nicht mal ein bisschen durchatmest. Aber trotzdem gibt es ja solche Situationen. Ja. In Situationen, wo das nicht so krass ist, da hilft mir vielleicht einfach zu sagen, okay, ich atme jetzt mal durch. Oder ich gehe mal kurz vor die Tür, ich gehe mal in die frische Luft, ich gehe abends zum Sport, um irgendwie meine Frustration, meine Wut, was auch immer, loszuwerden. Wenn wir von eher ungesünderen Regulationsmöglichkeiten sprechen,
darauf wollte ich zu sprechen kommen,
dann könnte man vielleicht die Option sehen, eine Zigarette zu rauchen oder einen Schnaps zu trinken.
Ja.
Oder gut, dass mir nur solche Beispiele einfallen.
Auch einfach was Ungesundes zu essen.
Ja.
Ne? Also irgendwie gefühlt für mich auch Regulationsmöglichkeit Nummer 1.
Hallo, diese Puddingschnecke, die gerade neben mir steht.
Ja.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Und das lässt sich ja auch weiter steigern. Also auch andere Drogen. Also muss man ja jetzt gar nicht vielleicht nur aus unserer Perspektive betrachten, aber für erwachsene Menschen sind auch andere Drogen Regulationsmöglichkeiten, mit seinen Emotionen umzugehen, die vielleicht wegzuschieben, in dem Moment sich nicht damit zu beschäftigen zu müssen. Und es ist halt die Frage, wie man das definieren möchte, ob man da Zucker schon mit dazu zählen möchte oder nicht. Oder Koffein.
Ja,
Das sind ja alles Regulationsmöglichkeiten, die wir so im Verlauf gelernt haben. Und du hast aber glücklicherweise ja ein paar gesunde Strategien auch benannt, die man auch so lernt. Sowas wie Sport, durchatmen, was weiß ich, mal rausgehen, spazieren gehen.
Oder und so. Durchatmen ist tatsächlich was, wovon ich dir vielleicht vor 5 Jahren oder so gesagt hätte, wenn du zu mir gesagt hättest, jetzt atme mal durch, hätte ich gedacht, Also erstmal hätte mich das noch mehr auf die Palme gebracht. Ich habe auch mir gedacht, boah, so eine esoterische, so ein esoterischer Müll, mir hier durchatmen zu empfehlen. Aber ich finde tatsächlich so bewusste Atemübungen oder sowas wie, ich bin ja eine Zeit lang zur Entspannungshypnose gegangen zum Beispiel, ne? So Meditationsgeschichten oder so angeleitetes Durchatmen und den Körper nochmal genauer spüren oder ne, nochmal hinfühlen, okay, wie doll schlägt eigentlich mein Herz gerade oder wie sehr blutet meine Nase gerade?
Im besten Fall nicht.
Aber ne, einfach, wie fühlt sich gerade mein Körper an? Ich muss da gerade auch daran denken, in der ersten Entspannungshypnose, man lag da so auf dem Rücken und er sagt so, ja, legt euch mal ganz entspannt hin. Ich dachte, ja, ich liege hier entspannt. Und dann sagt er so, ja, jetzt lasst mal eure Hände locker. Und da habe ich erst gemerkt, dass meine Hände in Fäusten waren und total angespannt. Und ich lag da und er sagt, lass deine Hände locker. Und ich lasse meine Hände locker und dachte so, krass, die waren gerade voll angespannt. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Und also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ja, hier so ein Hokuspokus, ich lege mich da hin und höre dem eine Stunde zu. Aber das war so krass, wie entspannend das war und wie sehr man auch in anderen Situationen einfach dann davon profitiert, wenn man sich noch dran erinnern kann und noch nicht so krass im Stress ist, dass man irgendwie gar nicht mehr dran denken kann.
Ja.
Wie sehr man davon profitiert, einfach kurz zu sagen, ich nehme mich hier raus und ich atme einfach mal. Genau. Oder ich gucke einfach mal, was meine Hände gerade machen. Oder meine Schultern, mein Kiefer.
Im besten Fall, ich verlasse kurz die Situation und komme dann wieder. Ein bisschen entspannter. Ein bisschen regulierter. Die ganzen Regulationsstrategien, die wir gelernt haben, die wir uns angeeignet haben, sind ja so im Laufe der Zeit passiert. Du hast gerade gesagt, für dich ist in den letzten Jahren auch ganz viel passiert. Und da bist du ja schon ein bisschen erwachsen. Und wir wollen ja...
hast du mich gerade alt genannt?
Nein, ich habe gesagt, du bist ein bisschen erwachsen. Und wenn wir jetzt aber zurück auf unsere Kinder gucken und welche Erwartungen wir an unsere Kinder haben und selber sagen, wie schwer uns das manchmal fällt, uns zu regulieren, wann erwarten wir von unseren Kindern, dass die sich regulieren? Wenn ich jetzt über mein Kind nachdenke, nachmittags von der Kita abholen, eigentlich merke ich, der Kanal ist total voll und mein Kanal ist auch total voll. Und am Nachmittag, wenn sie einfach mehr Begleitung der Gefühle braucht oder vielleicht nochmal mehr Anregung oder wie auch immer, denke ich, oh, komm doch mal klar.
Sei doch mal leise jetzt.
Sei mal leise. Kannst du dich nicht mal da hinsetzen und was machen? Also ein stilles Spiel allein für dich. Ich brauche auch meine Zeit. Und ich erwarte, also jetzt natürlich nicht fachlich gesehen, sondern einfach nur in diesem Moment in meiner Emotionalität, erwarte ich, dass mein Kind sich reguliert. In einem Moment, wo ich mich selber kaum selber regulieren kann. Und wie verrückt ist das eigentlich? Ja. Das ist, glaube ich, auch völlig normal. Das geht jedem Elternteil so. Mal mehr, mal weniger. Aber mir geht es jetzt darum, nochmal den Fokus darauf zu lenken, dass es auch nichts ist, was wir einfach voraussetzen können, sondern wir müssen unsere Kinder dahin führen. Genau wie sie lernen, zum Beispiel sich auszuziehen, sich anzuziehen, ist Regulation oder Emotionsregulation auch etwas, was sie lernen müssen und wo wir sie begleiten müssen und wo wir Vorbilder sein müssen. Und all das sind Sachen, die so im Laufe der kindlichen Entwicklung einfach immer eine Rolle spielen.
Und ich glaube, das ist auch was, wo wir eigentlich, ich bin ja gerade so viel in der Baby- und Kleinkindzeit auch unterwegs, wo wir eigentlich ganz, ganz früh schon ansetzen könnten und super Grundlagen schaffen könnten, das aber oft nicht machen oder das oft nicht so im Vordergrund steht, weil wir irgendwie ganz andere Erwartungen an Babys haben, beziehungsweise an unseren erwachsenen Umgang, glaube ich, auch mit Babys. Also Babys zeigen so unglaublich viele ganz winzige Feinzeichen, aber wir nehmen die als Erwachsene in unserem gestressten Erwachsenenalltag oft gar nicht wahr, beziehungsweise ich glaube, wir werden auch manchmal belächelt, wenn wir das wahrnehmen und ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor, wenn ich jetzt nochmal so daran denke, einfach auch zu gucken, wenn das Baby mir zum Beispiel beim Wickeln oder beim Anziehen signalisiert, es braucht eine Pause, ja, mache ich dann als Erwachsener die Pause und gönne ihm das sozusagen und warte kurz oder, weil das mein Erwachsenenalltag ist, setze ich mich drüber hinweg und mache einfach weiter, weil es muss jetzt irgendwie schnell gehen, wir müssen irgendwo hin oder so. Ich habe gerade letztens eine Weiterbildung gemacht, da ging es um Babymassage und unter anderem auch darum, also das ist ab der sechsten Woche möglich. Was bedeutet das für die Eltern von einem 6 Wochen alten Kind, pünktlich um 10 im Kurs zu sein?
Ja.
Furchtbar.
Nicht möglich.
Und da einfach schon den Eltern auch zu transportieren, ich gehe gar nicht davon aus, dass ihr pünktlich kommt. Ja. Es ist total okay. Du hast ein Baby und das ist gerade mal 6 Wochen alt und es ist total in Ordnung, wenn du eine halbe Stunde zu spät kommst, weil du dir die Zeit gelassen hast, einfach auf dein Baby einzugehen und dich nach seinem Tempo zu richten.
Wie schön.
Und ja, aber das, wie oft machen wir das und wie oft denken wir darüber nach? Und wie anerkannt ist das vielleicht auch in unserer Gesellschaft, in unserer sehr regulierten Gesellschaft, in der man nicht in so einem professionellen Gespräch einfach schreien darf? Das ist ja total in Vergessenheit geraten oder irgendwie so weggedrückt worden, weiß ich nicht.
Ja. Oh, witzig, wie ich da gerade an so ganz viele Situationen denken muss, auch so auf der Arbeit, wie oft man denkt, oh, jetzt komme ich schon wieder zu spät.
Mhm.
Und man also diese Möglichkeit, dass man einfach sich vielleicht nach dem Tempo des Kindes richtet, gar nicht so im Fokus ist und dass man das dann vielleicht auch einfach viel besser akzeptieren könnte, wenn man da nochmal drüber nachdenkt. Das Kind hat jetzt einfach nochmal einen Moment gebraucht, um sich selber anzuziehen. Jetzt haben wir die Straßenbahn nicht gekriegt und jetzt wollte es aber gerne selber laufen und deswegen sind wir jetzt hier insgesamt 15 Minuten zu spät.
Und jetzt denk mal an andere Kulturen. Also ich muss gerade an einen Tag der letzten Woche denken. Da hatte ich 2 Termine mit Menschen, die nicht ursprünglich aus Deutschland kommen, die beide irgendwie mega entspannt damit waren, dass es irgendwie, dass sie eine halbe Stunde zu spät gekommen sind, beziehungsweise dass ich eine halbe Stunde in der Kälte stand und gewartet habe. Für die das total, also ich, meine deutsche Mentalität, ich dachte mir so, Leute, ich war 5 Minuten vor dem Termin da und ich warte jetzt schon 35 Minuten. Wie kann das sein? In anderen Kulturen ist das total normal. Entweder gibt es gar keine Termine oder du weißt schon, du sagst um 10 und die Person kommt entweder um 7 oder um 12, so ungefähr.
Ja,
ne?
Ja.
Aber bei uns ist das irgendwie so, wir erwarten, dass man pünktlich da ist.
Naja, man hat halt auch ein krasses Arbeitspensum. Ja. Man taktet sich das so ein und denkt, okay, ich habe jetzt genau in dieser halben Stunde ein Zeitfenster dafür. Ist die halbe Stunde vorbei, muss ich schon wieder das nächste machen.
Andererseits, gerade wenn wir vielleicht auch nochmal auf das Arbeitsfeld der Frühförderung gucken oder auch in Therapiepraxen, ist das ja super krass getaktet. Das ist ja auch einfach so vorgegeben. Es ist ja gar nicht anders möglich. Wenn ich an meinen damaligen Alltag in der Frühförderstelle denke, wenn ich um 11 einen Termin habe und 11.45 Uhr kommt schon das nächste Kind und das 11.45 Uhr Kind ist vielleicht eins, was mega pünktlich ist und schon 11.30 Uhr da ist, während das 11 Uhr Kind eins ist, das immer super unpünktlich ist und vielleicht erst 11.15 Uhr kommt oder 11.30 Uhr, dann kommen die im schlimmsten Fall auch noch zur gleichen Zeit an.
Ja.
Das kann ja eigentlich nicht funktionieren, aber so funktioniert ja irgendwie unsere ganze Gesellschaft und dieses System.
Und da sollen sich die Kinder reinpressen.
Genau.
Da sollen sie sich schon ganz früh reinpressen. Ja. Und du hast gerade vorher, also das war auch gut, aber ich meine, das, was du vorher gesagt hast, das wollte ich eigentlich nochmal aufnehmen, dass es ja schon so ganz winzige Feinzeichen gibt und unsere Babys eigentlich schon mega kompetent sind in der Regulation und zu zeigen, wann brauche ich auch Hilfe bei der Regulation, wo brauche ich Hilfe, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Fallen dir vielleicht so bei Neugeborenen und Babys so Feinzeichen ein, die du uns dazu mal nennen könntest?
Ganz viele.
Ja.
wenn wir so zum Beispiel daran denken, also ich habe ja gerade gesagt, ich lag da auf dieser Matratze und habe gemerkt, dass meine Fäuste total angespannt waren und habe das aber erst gemerkt, als ich sie entspannen sollte. Klar, die Babys machen in den ersten Lebenswochen, haben die sowieso eher noch eine gefaustete Hand, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Ne? Wenn die Hände sehr angespannt sind, vielleicht ganz viel so zum Mund geführt werden oder so die Ohren gerieben werden oder so. Das kann schon so ein erstes Anzeichen für Anspannung sein. Sowas wie auch den Blick abwenden. Ne?
Aber damit versuchen sie sich ja auch zu regulieren. Ne? Sie sind angespannt und versuchen mit zum Beispiel dem Fausten der Hände mit zum Führen zum Mund oder sowas, versuchen sie sich ja zu regulieren und nicht weinen zu müssen.
Und auch sowas wie Blick abwenden.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den wir ganz oft auch gar nicht wahrnehmen. Also wir ziehen das Kind halt, oder wir wechseln vielleicht die Windel oder ziehen das Kind so an. Wie oft, also wenn man jetzt nicht gerade, keine Ahnung, frisch eine Weiterbildung dazu besucht hat oder was auch immer, wie oft beobachtet man das Kind so bewusst, dass man darauf guckt, guckt es gerade weg, braucht es eine Pause und ermögliche ich die Pause dann auch, ne? Also der Punkt, wo wir dann oft erst einsteigen oder merken, hier hat gerade jemand Probleme, sich zu regulieren, ist doch eigentlich weinen.
Genau.
Oder vielleicht so ein bisschen quengeln davor. Ja.
Und wo du gesagt hast, zum Beispiel Blick abwenden, was machen wir in den Situationen oder was machen andere in den Situationen? Ich habe als mein Kind neugeboren, was heißt neugeboren, aber so im ersten Halbjahr halben Jahr war und das den Blick abgewandt hat von Personen, gab es Menschen, die dann erst recht die Aufmerksamkeit haben wollten, weil sie dachten, ja, warum guckst du denn jetzt weg? Und dann gibst du dem Kind ja noch mehr Input, obwohl das gerade schon so kompetent versucht, sich zu regulieren. Klar, das funktioniert alles nur kurzzeitig und früher oder später braucht das kleine Kind die Unterstützung von dem Erwachsenen. Aber es ist doch eigentlich gerade so kompetent.
Ja.
Und wieso machst du es ihm dann einfach noch schwieriger?
Und wir fummeln dann noch an dem Kind rum. Schlitz, hallo, guck mal, hier ist das Spielzeug.
Guck mal schön. Hier.
Okay, wir sind gerade richtig gruselig gewesen. Aber ja, schön noch das Baby noch mehr überfordern, ne?
Weil man gar nicht darüber nachdenkt, dass es ja, wie du vorhin gesagt hast, ich nehme mich einfach mal zurück, ich atme durch, ich verlasse die Situation. Das ist die Möglichkeit, die das Kind hat, die Situation zu verlassen. Also es kann sich ja noch nicht wirklich bewegen. Es guckt dann halt weg.
Ja, so. Ja. Auch sowas wie so ein ganz starrer Blick.
Ja.
Manchmal sieht das auch ein bisschen gruselig aus, wenn so die Augenlider gar nicht mehr blinzeln oder es ganz wenig Augenbewegung gibt. Ne? Das ist ja auch oft schon so ein erstes Zeichen, dass das Kind gerade versucht, sich zu regulieren, indem ich vielleicht einfach kurz alles runterfahre und einfach nur an einen Punkt gucke und versuche, wieder so ein bisschen runterzukommen. Ne?
Und wenn die Kinder mobiler werden, sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Aber wenn die halt noch so ganz klein sind und noch nicht viel machen können, sind das die Möglichkeiten, die sie einfach haben.
Mhm. Und auch so eine, also so als, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass das Schreien so ein ganz großes Thema dann ist. Ne? Und das ist ja aber eigentlich schon eine super späte, das ist ja auch gar keine Regulationsmöglichkeit mehr. Das ist ja eigentlich, ist Ende, hier geht gar nichts mehr. Das ist ja nicht mal ein spätes Zeichen, sondern eigentlich schon die Explosion quasi. Aber davor gibt es ja auch schon ganz viel so eine ganz gepresste, angestrengte Atmung. Ne? So ein Quengeln, so ein bisschen vor sich hin meckern. Das sind ja alles schon Versuche, sich selbst zu regulieren, bevor nichts mehr geht. Ne?
Und diese Signale sind ja auch dafür da, eigentlich dem Erwachsenen zu sagen, hallo, in meinem winzigen Rahmen, in meinen winzigen Möglichkeiten versuche ich ja alles schon zu tun, um mich zu regulieren, aber ich brauche jetzt deine Hilfe. Das ist ja schon so in Richtung, hallo, wir müssen hier mal was machen. Guck mal, ich brauche irgendwas.
Man sagt ja auch ganz oft, dass so Kontakt an den Füßen oder Händen den Babys total hilft, sich zu regulieren. Und meistens sind sie ja schon so schlau, dass sie den auch von selber suchen. Jetzt so in Wickelsituationen. Ne? Plötzlich kommen die Füße an den Bauch der Mama, die vielleicht davor steht oder des Papas. Oder ne, sie suchen irgendwie, versuchen sie dich irgendwo zu berühren. Und wir nehmen das aber manchmal vielleicht gar nicht so wahr. Und das ist aber schon so der erste Versuch, Kontakt zu bekommen und so ein bisschen vielleicht auch eine Rückmeldung zu bekommen und sich einfach zu regulieren.
Ja.
Und damit so ein bisschen nochmal vielleicht auch Kontakt zu spüren einfach. Ja. Ne?
Und sie auch schon das einzufordern, was sie eigentlich brauchen. Es ist eben ganz wichtig, diese feinen Signale schon wahrzunehmen, bevor es zu dem Super-GAU kommt. Weil dann ist natürlich den Aufwand, den wir betreiben müssen, um diese Regulation zu unterstützen, sodass man wieder ausgeglichen ist, viel höher, als wenn man vorher schon sieht, oh, es macht jetzt irgendwie, es ist ganz angespannt, macht Fäustchen, guckt schon weg. Vielleicht ist es in den Situationen, oder nicht nur vielleicht, also es ist in den Situationen einfach leichter, diese Anspannung wieder zu regulieren. Was auch immer das Bedürfnis ist, das muss dann eben herausgefunden werden und dafür braucht das Kind aber auch eben den Erwachsenen. Jetzt sprechen wir ja gerade nur so von ganz kleinen Babys. Wenn wir an ältere Kinder denken, gibt es ja so klassische Situationen, wo Kinder als frech bezeichnet werden oder dass sie gerade in einer Trotzphase sind.
Oh, und starker so, Wille.
Das ja, dass sie einen starken Willen haben oder wie auch immer man das positiv oder negativ besetzt formulieren möchte. Ist ja vor allem bei kleinen Kindern. Und das machen die ja, also das kann man genauso als so ein Signal werten. Weil sie machen das ja jetzt auch nicht, um irgendwen zu ärgern, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, aus Mutterperspektive. Aber die machen das ja nicht, um einen zu ärgern, sondern sie haben eigentlich gerade ein Bedürfnis, was sie selber nicht stillen können. Und das ist wie Fäustchen machen und weggucken. Hallo, Mama, Papa, erwachsene Person, ich brauche jetzt hier mal deine Unterstützung. Mhm. Und es ist halt nicht wie am Anfang, so diese Grundbedürfnisse, sondern es wird hier schon ein bisschen komplexer bei den älteren Kindern. Warum ist es aber so, dass auch die Kleinkinder noch nicht in der Lage sind, ihre Emotionen selber gut zu regulieren? Das liegt daran, dass das Hirn einfach noch nicht so reif ist und dass es noch nicht so fähig ist, die Impulse zu kontrollieren. Das ist ja auch
ein Riesenentwicklungsschritt. Ja. Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass es uns manchmal nicht mal als Erwachsene richtig gelingt und wir auf ungesunde Strategien zurückgreifen, greifen, kann man sich ja vorstellen, wie krass das eigentlich für so ein kleines Kind ist. Ja. Selbst wenn es schon 4 ist oder so, ist es ja immer noch klein.
Und welche Aufgaben es eigentlich zu bewältigen hat in dem Alter und was bisher so passiert ist. Ein wichtiges Ergebnis aus der Forschung der letzten Jahre zeigt, dass das Gehirn so leistungsfähiger ist, je tiefer die emotionale Eltern-Kind-Beziehung angelegt ist. Und dieser Einflussfaktor ist in den ersten Lebensjahren so groß und so grundlegend, weil das Gehirn in dieser Zeit besonders stark wächst. Ungefähr 90% aller Vernetzungsprozesse finden in dem Alter von 0 bis 5 Jahren statt.
Krass, oder?
Und das zeigt doch einfach auch, wie wichtig diese erste Zeit ist. Mhm. Und nicht nur das erste Lebensjahr, sondern die ersten 5 Lebensjahre. Und das markiert auch ungefähr die Zeit, in der wir unseren Kindern zumuten können, sich anfänglich gut selbst zu regulieren in den Emotionen. Man sagt ungefähr, so ab 5 ist es möglich, so wesentliche Emotionen zu regulieren und mal abzuwarten, sich mal zurückzunehmen. Was nicht bedeutet, dass man das vorher nicht verlangen sollte, auf gar keinen Fall. denn Kinder brauchen das. Ich habe ja vorhin auch gesagt, sie müssen das lernen und man muss sie auch daran führen. Und man kann trotzdem schon in früherer Zeit dem Kind sagen, es ist jetzt aber wichtig, setz dich kurz hin, ich muss kurz auf die Toilette. Dann komme ich wieder und dann können wir das machen. Das gelingt auch schon in früherer Zeit, dass die Kinder das abwarten können. Aber natürlich, wenn sie extrem erregt sind, wenn sie extrem traurig sind oder wütend sind oder andere extreme Gefühlslagen haben, dann brauchen sie dann noch ganz viel Unterstützung. Und ab 5 kann man so langsam erwarten, dass das etwas weniger Unterstützung bedarf.
Dass man vielleicht auch mal seine eigenen Bedürfnisse als Kind aufschieben kann, oder? Und ich glaube, ganz oft ist es so, du hast ja gerade gesagt, ne, dass nicht nur das erste Lebensjahr entscheidend ist. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns über das erste Lebensjahr wahnsinnig viele Gedanken noch machen. Also es gibt so zwei Sachen, auf die wir uns vorbereiten. Wir bereiten uns ganz doll auf die Geburt vor. Niemand oder die wenigsten bereiten sich aber auf die Zeit direkt nach der Geburt vor. Was passiert eigentlich im Krankenhaus, im Wochenbett, wenn ich zu Hause bin? Ich habe das Gefühl, Wochenbett verliert so ganz doll an oder hat ganz doll an Bedeutung verloren und da wird sich gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Wir machen uns eher Gedanken über Geburtsvorbereitung und dann direkt, wie soll das erste Lebensjahr aussehen? Was ist mit Stillen, Beikost, Zucker, solche Sachen?
Stoffwindeln.
Und welche Windeln benutzen wir? Was weiß ich? Aber mit einem Jahr ist dann irgendwie sind die Gedanken dann irgendwie auch wieder vorbei. Ja. Darüber denkt man dann irgendwie wieder nicht mehr so viel nach.
Und natürlich, klar, du kannst jetzt hier nicht dich schon, macht ja auch gar keinen Sinn, sich schon so ewig tief zu informieren über die Dinge, die dann anstehen bei den Kindern. Das müsste man dann halt machen, wenn es ansteht. Aber dann hat man wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit, weil man gerade mit der aktuellen Situation zu tun hat.
Naja, und ich sag mal, die Vorstellung, die du vielleicht in der Schwangerschaft hast, davon, wie du zum Beispiel die Autonomiephase begleiten möchtest, sind ja, glaube ich, auch vielleicht noch mal ein bisschen anders als das, wie es sich am Ende dann herausstellt. Da können wir in der nächsten Folge noch mal auf Theorie und Praxis auch eingehen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, was, worüber man sich auch gesellschaftlich nicht so viele Gedanken macht. Also man hat vielleicht noch Verständnis dafür, dass kleine Babys weinen und so. Aber ich denke, ich habe immer das Gefühl, sobald die Kinder alles können, was so gesellschaftlich ein erwachsener Mensch auch kann, also in der Regel, also laufen und ein bisschen was sprechen, wird erwartet, dass sie eigentlich kleine Erwachsene sind und dass sie sich zurücknehmen können, dass sie in der Öffentlichkeit keinen Wutanfall bekommen. Und ich glaube, von Eltern wird auch noch ganz oft erwartet, dass, wenn es soweit kommt, dass sie dann durchgreifen und streng sind. Und
dass das dem Kind hilft.
Genau, ja. Und dass das aber überhaupt nichts bringt, ich glaube, das ist in ganz vielen Köpfen einfach noch gar nicht angekommen. Und das verdeutlichen ja auch noch mal diese Forschungsergebnisse. Und ja, ganz vielen Menschen, die so eingestellt sind und die sagen, ja, jetzt musst du halt auch mal streng sein oder wie ich das Thema letztens in einem Video hatte, wo ein Papa gesagt hat, ich bin hier der Chef. Ich glaube, Menschen, wo das deren Grundhaltung ist, die überzeugst du wahrscheinlich auch nicht mit so einem Forschungsergebnis. Aber ich finde, wir können sie trotzdem um die Ohren hauen. Und man kann trotzdem das einfach mal mitgeben und zum Nachdenken anregen und eben sagen, wenn ich meinem, also das macht ja auch den großen Unterschied, ne? Wenn ich meinem Kind jetzt in diesen ersten 5 Lebensjahren vor allem beibringe, dass ich der Chef bin und dass wir einfach das machen, was ich sage und dass meine Regeln gelten, ob du das jetzt als Kind nachvollziehen kannst oder nicht, ist mir egal, dann verbringe ich ja genau diese prägende Zeit damit, dem Kind beizubringen, seine Gefühle zu unterdrücken. Und nicht zu lernen, wie kann ich mich gut selbst regulieren, sondern zu lernen, ich muss mich an die Gesellschaft anpassen und ich muss ruhig sein.
Genau, und wenn ich möchte, dass meine Bedürfnisse durchgesetzt werden, dann muss ich laut und streng sein und sagen, so, wir machen das so, wie ich das möchte und da gibt es hier nichts links und rechts. Und eigentlich hat der Papa, finde ich, gar nicht, sieht er das gar nicht so verkehrt, wenn er sagt, er ist der Chef. Aber er ist nicht der Chef, weil er sagt, wir machen das so, wie ich das will, weil ein guter Chef macht das auch nicht so, sondern ein Chef hat einfach Verantwortung. Entschuldigung. Ja. Ne? Also ja. Er hat die Verantwortung dafür, wie alle anderen Elternteile, dass das Kind ganz viele Dinge lernt, unter anderem Selbstregulation. Genau.
Das passt voll gut, weil was ich in diesem Video gesagt habe, ist, es geht um Respekt und ich glaube, das sehe ich so und das sieht der Papa auch so. Aber wir reden von unterschiedlichem Respekt, weil ich rede davon, dass es mir wichtig ist, dass wir das Kind respektieren und seine Gefühle und das, wie es ihm gerade geht. Und er redet davon, dass das Kind Respekt vor ihm zu haben hat. So.
Ja, ja.
Und das ist, ja, du bist der Chef, aber nicht so, wie du denkst.
Ja.
Und ja, es geht um Respekt, aber auch nicht so, wie du denkst, sondern vielleicht, wenn du dein Kind langfristig gut unterstützen möchtest, auf eine andere Art und Weise.
Genau.
Ja.
Irgendwie auf Augenhöhe und ohne, dass das jetzt heißt wieder, wir machen das hier alles so, wie das Kind das möchte. Das bedeutet das überhaupt nicht, weil, ich habe ja gerade gesagt, wir als Eltern haben die Verantwortung. Wir haben den Weitblick und sehen, was ist jetzt etwas, was wir aushandeln können? Was können wir, wo kann ich vielleicht auch einen Kompromiss schließen und wo ist einfach eine Grenze erreicht, weil das aus welchen Gründen auch immer jetzt ganz wichtig ist, dass wir das so machen, wie ich das sage.
Und es hat ja auch, also das alles hat ja auch Grenzen, ne? Wie du gerade schon gesagt hast. Es geht nicht darum, alles so zu machen, wie das Kind das möchte und dem Kind alles recht zu machen und nur das zu machen, was das Kind sagt oder was das Kind möchte, weil das kann auch vielleicht mal gefährlich werden. Kinder haben vielleicht auch manchmal nicht die besten Ideen, weil sie das einfach noch nicht so überblicken können. Natürlich hat das alles Grenzen und natürlich muss das alles in einem Rahmen passieren, aber ich muss halt eine gute Balance finden zwischen ich habe einen Rahmen, in dem das Kind selbst Entscheidungen treffen kann, in dem es sich selbst vielleicht ausprobieren kann, in dem es selbst die Möglichkeit hat, auch Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln. Und ich setze trotzdem Grenzen und gucke, dass der Alltag so gestaltet ist, dass er für alle passt und dass Situationen zum Beispiel nicht gefährlich werden oder auch so ein Stück weit in den Rahmen unserer Gesellschaft einfach passen.
Ja, und das beschreibt eigentlich sehr gut das, was Kinder einfach brauchen, um Selbstregulation gut zu lernen oder die Grundlage dafür zu legen, feinfühlige Erwachsene. Und die ebnen sozusagen den Weg dafür, dass vernünftige Strategien gelernt und angewandt werden können, dass es verstanden wird und Schritt für Schritt gemeinsam umgesetzt wird und nicht entweder ich nehme immer einen Beruhigungssauger, wenn es mir schlecht geht, oder ich setze mich immer vor den Fernseher, wenn ich traurig bin, damit ich abgelenkt werde. Oder was auch immer.
Und sicherlich ist das ab und zu auch einfach eine Strategie, die es manchmal auch braucht. Manchmal sind wir vielleicht auch als Erwachsene an der Grenze angekommen, wo wir das jetzt nicht mehr gut begleiten können und wo wir sagen, wie du schon vorhin gesagt hast, ne, du kommst von der Arbeit, dein Kind kommt von der Kita, ihr seid beide voll am Limit.
Wir sind eigentlich in der gleichen Situation.
Ja, genau, ihr seid auf dem gleichen Level. Ja. Und klar kann ich dann auch als Erwachsener vielleicht nicht mehr jede Situation so feinfühlig begleiten, weil meine eigenen Ressourcen auch einfach aufgebraucht sind. Und klar ist es da auch okay, zu sagen, okay, nimm den Beruhigungssauger oder setz dich vor den Fernseher oder wie letztens in dem Reel, okay, wir kaufen jetzt diese zweite Katze, auch wenn wir so eine Katze zu Hause haben. Man muss halt einfach ein gutes Gleichgewicht finden und man muss in anderen Situationen es schaffen, dem Kind gute Strategien an die Hand zu geben. Und ich glaube, da ist es ein bisschen wie mit der Schnuller-Geschichte, wo wir gesagt haben, ne, an irgendeinem Punkt hat man vielleicht so ein bisschen die Kontrolle verloren. Ja. Man muss halt sich als Erwachsener gut reflektieren und gut darauf schauen, dass man halt ja nicht, weil es einfach ist und weil es entspannter ist, immer häufiger zu diesen Strategien greift, die eben nur ablenken.
Ja, und damit ist man wieder ruhig und es ist alles gar kein Problem.
Und nochmal, es ist okay, wenn man das auch mal so macht, weil manchmal geht es einfach nicht anders. Und dann ist es doch immer noch besser, ich finde etwas, was vielleicht ablenkt und eine ablenkende Strategie ist und kann mich erstmal selbst beruhigen und dann mit dem Kind darüber sprechen, als ich zwinge mich jetzt irgendwie durch diese Situation, obwohl ich selber nicht mehr kann, obwohl ich vielleicht erstmal atmen müsste und bin dann unfair zu dem Kind oder habe selber keine Strategien mehr und fange dann selbst an zu heulen vor Wut oder krieg Nasenbluten oder was auch immer. Ne?
Oder das Ende ist, wir machen das so, wie ich das sage.
Genau.
Wir reden da jetzt ewig nicht lange drum herum, sondern du machst das, wie ich das will. weil ich bin erwachsen.
Was ja vielleicht auch manchmal Sachen sind, also was auch passiert einfach. Ja. Also ich habe auch schon in meiner pädagogischen Karriere zu Kindern gesagt, weil ich das sage, wovon ich weiß, dass es dumm ist. Aber ne, wenn es so stressig ist und du selber keine andere Möglichkeit mehr siehst, dann ist es ja vielleicht auch was, womit wir aufgewachsen sind, was wir vielleicht zu Hause erlebt haben oder auch von pädagogischem Personal häufig erlebt haben. Und was sich einfach in unsere Köpfe eingebrannt hat, solche Sätze. Ne? Und was dann halt auch manchmal rausrutscht, was auch okay ist, wenn man einfach entweder später darüber spricht oder es halt an anderer Stelle wieder schafft, es anders zu lösen. Ne?
Ja, man muss sich da, glaube ich, reflektieren. Mhm. Weil einfach, das sind ja auch übernommene Strategien.
Ja.
Das sind Dinge, über die nicht gesprochen wurde. Das wurde uns so vorgelebt und wir übernehmen das. Können wir einfach nicht mehr weiter wissen.
Ja.
Und wahrscheinlich sind das einfach die oberen 5% der Perfektion, an der man immer so kratzt. Weil, wenn man sich schon so viel mit diesen Themen auseinandersetzt, dann ist einem ja Bindung und Beziehung ganz, ganz wichtig. Man versucht bedürfnisorientiert vielleicht dem Kind zu begegnen.
Mhm.
Und die Situation, in dem einem das nicht gelingt, das ist ja nicht meistens nicht das, was den Grundstein gefährdet. Der Grundstein ist gut gelegt.
Ja,
und die letzten 5%, ja, das ist halt dann Realität.
Mhm. Ja, kommen ist einfach so.
Beim Thema Theorie und Praxis nochmal drauf zu
sprechen. Man kann nicht immer 100% das leben, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Mhm. Das ist einfach so, wenn ich mir vornehme, ich esse jetzt mehr Obst nächsten Monat, bin ich mir 100%ig sicher, dass es locker an mindestens 3 oder 4 Tagen im Monat vorkommt, dass ich kein Obst esse, sondern vielleicht doch wieder diesen Kinderriegel. So. Und trotzdem habe ich mich gesünder ernährt als vielleicht den Monat davor, wo ich nur Kinderriegel gegessen habe oder was auch immer. Ja.
Und ich glaube, so muss man das sehen und einfach mal 5 gerade sein lassen. Aber wenn man sagt, was kann ich irgendwie im Alltag sowohl als Fachkraft als auch als Eltern meinem Kind Gutes tun, um Selbstregulation und Emotionsregulation zu unterstützen? Was würde dir so als erstes einfallen?
Also ich glaube, ich würde als allererstes an meine eigene Selbstregulation in solchen Situationen denken, weil Situationen, in denen das Kind Regulation benötigt, sind in wahrscheinlich 90% der Fälle welche, in denen ich sie dann auch ganz schnell benötige, weil das einfach eine sehr herausfordernde Situation ganz schnell wird. Und als allererstes zu gucken, dass man wirklich auch diesen Gefühlsausbruch des Kindes jetzt nicht als Angriff oder als das macht das Kind jetzt mit Absicht, um mich zu ärgern oder zu manipulieren sieht, sondern eben wirklich sich in Erinnerung ruft, okay, es ist gerade irgendwas. Das Kind hat gerade ein Bedürfnis und das kann es nicht erfüllen. Und klar muss man da auch immer gucken, finde ich das jetzt in dieser Situation raus oder muss ich mir da später nochmal Gedanken zu machen. Aber erstmal schon sich zu denken, okay, das ist jetzt hier kein Angriff gegen mich. Mhm. Es ist gerade irgendwas. Ich beruhige mich. Ich fühle mich nicht davon angegriffen. Ich atme nochmal kurz durch. Ich beschreibe vielleicht auch, was ich sehe. Mhm. Okay, ich sehe, du bist gerade richtig dolle sauer. Ich frage vielleicht, was los ist, wenn das Kind noch so da ist, dass es mir das sagen kann. Manchmal ist der Wutanfall ja auch schon so fortgeschritten, dass kein Gespräch mehr möglich ist. Aber ich nehme das Kind auf jeden Fall ernst und sage nicht zum Beispiel, was man immer noch häufig hört, das ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, ist doch gar nichts passiert. So, sondern ich nehme das Kind ernst und versuche irgendwie den Grund rauszufinden und damit einfach zu arbeiten. Und versuche eben auch nicht, das Kind möglichst schnell ruhig zu stellen und zu sagen, hier nimm was auch immer, Schnuller oder Fernseher oder was auch immer es so gibt, sondern sage mir selber vielleicht auch nochmal, dass es okay ist, dass das Kind jetzt gerade weint oder schreit oder was auch immer und dass ich einfach gucken muss, wie ich es gut begleiten kann. Ja.
Und ich finde, wo du gesagt hast, dass wir einfach gute Vorbilder sein müssen, würde ich da nochmal zu einwerfen, dass, wie gesagt, auch wir manchmal einfach eine Grenze überschreiten, wo wir jetzt nicht ruhig sein können und wo wir vielleicht auch im Familienalltag mal meckern, uns mal richtig streiten, vielleicht mit dem Partner, der Partnerin. Aber auch das ist ja normal, das gehört ja mit dazu. Das zeigt an, wir haben jetzt hier bei mir eine Grenze überschritten, meine Bedürfnisse sind gerade total unerfüllt, aber auch ich als Erwachsener darf das sagen und möchte auch, dass es gehört wird.
Ja.
Was man ja auf der anderen Seite nicht möchte, ist ein Kind, was sich immer zurücknimmt, was irgendwie lernt, ich beachte jetzt hier nur die Bedürfnisse von allen anderen und reguliere mich so weit runter, dass meine Gefühle und Bedürfnisse immer zurückgenommen werden. Deswegen denke ich, ist ein Vorbild sein sowohl in der einen Situation als auch in der anderen Situation wichtig.
Mhm.
Und um gut über Gefühle sprechen zu können, glaube ich, ist es auch gut, erstmal Gefühle überhaupt kennenzulernen.
Mhm.
Vielleicht auch das immer mal zu thematisieren. Man kann vom Spiegel lustige Grimassen machen.
Ja.
Wie siehst du aus, wenn du lachst? Wie siehst du aus, wenn du traurig bist? So, man kann Bücher kaufen, die das thematisieren und darüber sprechen. Oder im Rollenspiel, wenn man mit den Kindern spielt, einfach Situationen hervorrufen, wo eine Figur traurig ist. Was macht die andere Figur? Das sind ja alles so Dinge, die man so im Alltag, im Spiel mit einbauen kann, die auch Emotionsregulation und Selbstregulation fördern können.
Auch wenn man Situationen beobachtet im Alltag, ne? Ich, zum Beispiel auf dem Spielplatz oder so, ne? Dann, ich glaube, früher war das immer so, dass dann gesagt wird, ja, guck mal, jetzt schreit er schon wieder, jetzt ist er laut, ne? Ja. So ein nerviges Kind. Dass man einfach mit dem Kind, mit seinem eigenen Kind vielleicht auch ins Gespräch geht, in dieser Situation, wo es mal nicht einen selber betrifft.
Ja, ja.
Und einfach sagt, oh, guck mal, der ist jetzt gerade richtig sauer oder der ist ganz doll traurig, weil das und das passiert ist. Dass man auch solche Situationen einfach aufgreift und da die Gefühle benennt, weil das sind ja die Situationen, wo unser Kind in der Regel super aufnahmefähig ist. Und in Situationen, wo Alarm ist und das Kind selber total sauer ist, da kannst du jetzt, also natürlich ist es trotzdem wichtig zu sagen, ne, ich verstehe, dass du sauer bist, aber da kommt es, da kann das Kind ja nicht so gut speichern, okay, das ist jetzt hier gerade sauer, wie wenn wir das vielleicht bei anderen beobachten und selbst in einer völlig entspannten Situation sind, weil wir gerade eine Sandburg gebaut haben oder was auch immer. Ja.
Es geht ja einfach darum, die Gefühle bei sich selber zu erkennen, die einzuordnen. Okay, ich merke, ich bin sauer und das aber auch bei anderen. Denn wenn es später darum geht, vielleicht die eigenen Bedürfnisse doch mal ein bisschen zurückzustellen, weil jemand anderes gerade ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis hat, was gerade dringender erfüllt werden muss als mein eigenes, dann ist es ja schon wichtig, dass man das auch einordnen kann.
Ja.
Und da hilft auf jeden Fall benennen, das aber auch, wie du sagst, in Situationen beobachten, darüber sprechen, aber auch zu überlegen, oh, wenn ich richtig traurig bin, also jetzt bei den älteren Kindern, also so, weiß nicht, 4, 5, 6, wenn ich richtig traurig bin, wenn ich richtig wütend bin, was hilft mir da? Dass man eben sowas auch probieren kann und damit ein bisschen experimentieren kann. Das ist sowas, was wir in der Frühförderung auch häufig machen, dass man sagt, man probiert einfach mal verschiedene Strategien. Ob das nun ein Kuscheltier ist, was ich immer dabei habe, oder ob das ich merke, ich werde ganz schön wütend, dann gehe ich erstmal weg und hüpf dreimal im Kreis oder stampf auf den Boden. Oder da kann man ja ganz kreativ werden und auch sein Kind, glaube ich, gut beobachten, was findet es für Regulationsstrategien, wenn es noch nicht so in Alarmbereitschaft ist, sondern vorher, wie wir bei den Babys gesagt haben, naja, die drehen den Kopf weg, die gucken weg, die ballen das Fäustchen. Wie ist das bei den älteren Kindern?
Und auch, was ist das Kind so für ein Grundtyp?
Ja.
Also es gibt ja Kinder, die sind sehr motorisch, haben immer einen hohen Bewegungsdrang. Ja. Denen hilft es wahrscheinlich, richtig doll zu stampfen oder irgendwo reinzuhauen in ein Kissen oder so. Andere Kinder sind vielleicht eher ruhig, suchen vielleicht eher ganz viel taktile Reize. Denen würde vielleicht so ein Igelball in dem Moment helfen, den sie irgendwie in den Händen, oder wo sie einfach so ein bisschen selbst den Druck regulieren können. Wieder anderen Kindern hilft es vielleicht wirklich erstmal die Situation zu verlassen und erstmal was anderes zu machen oder so. Da kriegt man ja auch ein Gefühl für, wenn man sein Kind einfach gut kennt.
Ja.
Und auch da, finde ich, ist nochmal wichtig, dass man das nicht so pauschalisiert. Wir hatten das in der Schlaffolge, als es darum ging, dass manche Kinder auch abends nochmal so richtig aufdrehen müssen, bevor sie einschlafen können. Und auch da ist es einfach wichtig zu gucken, was braucht mein Kind individuell in dieser Situation und nicht, was macht man gesellschaftlich? Man bleibt ruhig und redet darüber. Nee, wenn ich ein sehr aufbrausender Charakter bin, dann will ich nicht ruhig sein.
Ja.
Dann will ich vielleicht erstmal, also natürlich bringe ich dem Kind dann nicht bei, du darfst den anderen anschreien und richtig wüten. Aber wie kannst du das umsetzen, ohne den anderen zu verletzen oder was auch immer, ne? Geh halt einfach weg und
und
stampf oder was auch immer.
Ja.
Hau irgendwo rein.
Ja.
Nicht in Kinder, sondern in ein Kissen.
Ja, und aber dass man das dann, man kann das ja danach auch nochmal aufgreifen. Mhm. Das einfach, weiß nicht, wenn das immer so ein bisschen ein Thema ist, dann macht man da auf jeden Fall ganz viel richtig.
Mhm. Ja.
Ich habe noch so gedacht, was so neben diesen allgemeinen Tipps, was gibt es vielleicht für Spiele, die man so empfehlen könnte, um so Selbstregulation zu thematisieren. Was ganz, bestimmt ganz viele kennen, ist so, alle Vögel fliegen hoch. Weißt du, was ich damit meine?
Ja.
Dass man so mit den Fingern auf den Tisch trommelt und ich sag mal so, also einer sagt, alle Vögel fliegen hoch und die Hände gehen nach oben, weil die Vögel auch nach oben fliegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, alle Schweine fliegen hoch, dann macht man das nicht. Und da geht es ja da auch so um um so Impulskontrolle. Mhm. Dass man übt, kurz darüber nachzudenken, über diesen Impuls, den man hat, nämlich die Finger hochzureißen und
damit umgeht. Und das ist so schwierig, oder?
Und weißt du, bei welchem Spiel mir das als erwachsene Person ganz schwer gefallen ist? Bei Halligalli.
Oh ja.
Da steht ja so eine Klingel in der Mitte. Und ich habe das, also ich kannte das so aus meiner Kinderzeit nicht. Und als ich dann zum Studium gegangen bin, hatte das eine Freundin von mir. Möglicherweise wurde sie als Trinkspiel benutzt, aber wir haben das auch so dann mal gespielt. Oh, und es fiel mir so schwer. Ich war so angespannt und ich war so wie so ein gespannter Bogen, der so bei jeder kleinen Berührung in die Mitte hauen möchte und klingeln möchte. Und auch das ist ein gutes Spiel, um so. Also es ist dann eher Impulssteuerung, kurz darüber nachzudenken, genau zu schauen, genau zu überlegen, gebe ich diesem Impuls jetzt nach oder nicht. Aber das passt ja zur Selbstregulation eigentlich. Genau.
Das ist ja auch wichtig, um in Situationen, wo ich vielleicht merke, okay, ich werde jetzt richtig wütend, überlegen zu können, schreie ich jetzt die Person an oder versuche ich zu atmen, meinen Puls zu regulieren und mit der Person im Gespräch zu bleiben.
Ja. Ich denke einfach nochmal kurz nach und sage, ich kann jetzt nicht und gehe raus, ist deutlich besser, als ich
raste aus.
Ich verwüste den ganzen Raum.
Ja.
Und also ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, aber ich finde, in unserem beruflichen Werdegang ist so Selbstregulation und Emotionsregulation ein immer größer werdendes Thema.
Mhm.
Und auch, dass immer mehr Kinder zu uns kommen in die Frühförderstelle, die richtig große Schwierigkeiten damit haben. Und falls es Fachkräfte gibt aus dem Kita-Bereich, die uns hier vielleicht zuhören, habe ich noch eine kleine Empfehlung.
Mhm.
Und zwar ist das ein Text, wo es um Regulationshilfen im Kindergarten geht und wie man diese Regulation begleiten kann. Den würde ich hier einfach im Instagram-Post nochmal verlinken.
Mhm.
Finde ich irgendwie total spannend, nochmal für die Fachkräfte das zu lesen, wenn das irgendwie ein Thema ist. Weil ich auch schon einige Erzieherinnen gehört habe, die gesagt haben, naja, so Emotionsregulation, Selbstregulation, das ist ja nicht unser Thema hier im Kindergarten.
Naja, irgendwie ja schon.
Ja, das Kind ist, ich sag mal, zwischen 3 und 10 Stunden am Tag dort. Es hat immer wieder Situationen, wo es dazu kommt. Und da braucht es, umso kleiner es ist, umso mehr Hilfe braucht es dabei und Unterstützung.
Und ich glaube, Emotionsregulation ist ganz oft Thema, aber es ist uns gar nicht so bewusst.
Mhm.
Ja. Ja, das können wir auch nochmal gut in der Folgenbeschreibung auf jeden Fall verlinken.
So, haben wir noch was Wichtiges zu Emotions- und Selbstregulation zu sagen?
Ich habe noch eine Frage.
Also, ich würde vorher nochmal ganz kurz sagen, was mir das Allerwichtigste ist, zu sagen, dass genau wie das Laufen lernen, das Sprechen lernen und sowas, dass das begleitet werden muss. Und dass das vielleicht mehr mit schwierigen Situationen verbunden ist und vielleicht auch mehr mal damit, wann setze ich eine Grenze und wann nicht. Aber dass das ganz wichtig ist, das gehört in der Entwicklung der Kinder dazu. Sie müssen das lernen und wir als Eltern müssen das unterstützen und uns damit beschäftigen. Das möchte ich nochmal zusammenfassend sagen. So, und jetzt freue ich mich auf deine Frage.
Ja, also du hast mich ja schon so ein bisschen nach Strategien zur Selbstregulation gefragt. Und ich habe mich gefragt, ob du einen ultimativen Tipp zur elterlichen Selbstregulation noch hast. Also wir reden immer ganz viel darüber, dass unsere Kinder sich regulieren müssen und dass wir sie dabei unterstützen müssen. Aber wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass es für dich Situationen gab oder gibt, ne? Ihr kommt beide aus der Kita von der Arbeit. Ja, was hilft dir vielleicht dabei in so kurzfristigen Situationen, aber vielleicht auch längerfristig? Was können wir Mamas mit auf den Weg geben?
Ja, dieses so Durchatmen. Das ist so banal, aber das ist es für mich zumindest. Und ich weiß gar nicht, ich glaube in der Schlaffolge habe ich gesagt, so das Kind in den Schlaf atmen. Das kommt mir dann nochmal gut in den Sinn, weil ich schon merke, dass wenn ich dann auch sehr aufgeregt bin, dass das sich alles nur noch potenziert. Und wenn ich das schaffe, ruhiger zu sein und auch mit meiner Stimme ruhig zu bleiben, das ist manchmal unglaublich anstrengend. Aber wenn ich das irgendwie schaffe, gerade in Situationen so wie abends, wenn der Kanal übervoll ist und das jetzt nicht um eine Situation geht, wo mein Kind besonders wütend ist oder besonders traurig, sondern einfach gefühlt alles zu viel ist, dann ist das für mich ganz wichtig, dass ich dann ruhig werde. Das schaffe ich, indem ich nochmal durchatme und indem ich meine Stimme ganz bewusst ein bisschen runterreguliere. Und das macht mich ruhiger. Und das macht in der Regel mein Kind ruhiger. Natürlich ist es auch super nervig, wenn man jetzt total wütend ist, wenn der ganze Zeit jemand, oh, was ist denn hier passiert? Bist du etwa wütend? Komm, wir schauen und wir erzählen darüber. Also mich würde das richtig fertig machen.
Mich auch.
Aber gerade wenn so der Kanal voll ist, dann hilft mir das, mich selber zu regulieren. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es mein Kind reguliert. Also co-reguliert.
Ja, das ist ein guter Tipp, finde ich. Ja, sehr schön.
Und ja, jetzt habe ich eigentlich meine Frage vorhin schon so ein bisschen gestellt. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, was deine Lieblingsregulationsmöglichkeit für dich selber ist.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass es so eine Mischung aus Atmen und Entspannungsübungen einfach ist. Weil auch gerade durch diesen Hypnosekurs, den ich da gemacht habe, ich nochmal ganz doll gemerkt habe, dass ich ganz oft auch so eine Anspannung habe, die ich gar nicht selber merke oder die mir vorher gar nicht so bewusst war. Also, gerade, ne, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so, was macht eigentlich dein Kiefer gerade? Ja. Mein Gesicht ist ganz oft mega angespannt. Ich merke das auch, wenn ich Situationen habe, in denen mich etwas anstrengt oder ich sehr wütend oder aufgebracht bin, dass ich so meine Zähne aufeinander presse und so, ne? Und meine Hände sind immer sehr angespannt. Ich mache dann immer alles. Ja, ich mache dann kleine Fäustchen für sie zum Mund. Nein, Quatsch, das war albern. Aber ich merke einfach, oder ich habe gelernt, ich bin ein sehr angespannter Typ, so wenn es in Wut- und Stresssituationen kommt. Deswegen heule ich dann wahrscheinlich auch manchmal, wenn ich wütend bin, weil einfach diese ganze Anspannung irgendwo raus muss.
Ja.
Und mir hilft da wirklich auch, einmal so bewusste Atemübungen zu machen. Einfach zu sagen, okay, ich atme jetzt ein und zähle dabei vielleicht bis 3 oder 5, je nachdem, wie viel Luft ich gerade kriege. Und ich atme aus und zähle dabei bis 5. Und man kommt sich wirklich am Anfang total beknackt dabei vor. Denkt sich, wie bescheuert bist du eigentlich gerade? Aber das hilft einfach, sich auf was anderes auch zu konzentrieren.
Ja.
Und ja, einfach zu atmen, sich vielleicht auf die einzelnen Körperregionen nochmal zu konzentrieren, zu überlegen, okay, wie angespannt ist dein Kiefer gerade? Wie angespannt sind deine Schultern? Was machen deine Hände? Sind sie Fäustchen? Sowas.
Und Achtsamkeitsübungen eigentlich.
Ne? Ja, genau. Und was ich in der letzten Fortbildung nochmal mitgenommen habe, auch so in Bezug auf Kinder, ist einfach die Bedeutung nochmal von Singen und Wiegenliedern. Und ich habe gerade witzigerweise auf der Autofahrt hierher darüber nachgedacht, dass ich sogar mal ein Zertifikat gemacht habe zum Thema Singen mit Kindern und dass das irgendwie in den letzten Jahren in meiner Berufspraxis total hinten runtergefallen ist eigentlich.
Ja.
Und wie gut das, oder was für eine gute Möglichkeit das eigentlich ist, egal wie gut oder schlecht man singt, aber wenn man singt, dann hat man nicht mehr so viel Zeit, über was anderes nachzudenken. Und man, wenn man ein ruhiges Lied singt und ne, es sich vielleicht auch schafft, dabei selber ein bisschen ruhig zu sein, dann reguliert das auch das Kind. Und wie gesagt, du selber hast nicht mehr so die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ne?
Richtig.
Weil du auf das Lied konzentriert bist.
Ja. Und das ist wirklich, also das ist total gut, weil wir hatten genau gestern beim Autofahren die Situation, wir sind abends nach Hause gefahren, der Kanal war sowas von voll bei meinem Kind. Alles hat ihr nur noch wehgetan, jede kleinste Berührung, ne? Und man muss ja angeschnallt sein im Auto, das ist ganz blöd. Es war alles ganz schlimm und es gibt ein Lied, was ich ihr einfach schon immer vorgesungen habe, schon als ganz kleines Baby, und das haben wir dann einfach in Dauerschleife gesungen und ganz viele Strophen dazu getextet.
Ja, ganz egal. Ja. Egal, wie sich das anhört, egal, ob der Text Sinn macht.
Und das war auch wirklich gut und da ist das Level runtergefallen und wir konnten ab einem bestimmten Punkt dann einfach gut nach Hause fahren, ohne dass sie weinen muss.
Ja, man kommt sich vielleicht selber ein bisschen bescheuert vor, aber es beruhigt einen auch selbst.
Ja.
Ja, du hast was anderes, auf das du dich konzentrieren musst. Und dein Kopf ist nicht die ganze Zeit so, oh mein Gott, sie schreit. Oh Gott, was kann ich noch ausprobieren? Ich habe schon das und das und das probiert. Und wie du schon sagst, so eine Dauerschleife ist eigentlich voll gut, weil je länger du das machst, desto mehr kommst du runter. Und es ist eigentlich auch scheißegal, wie man sich dabei anhört.
Ja, der Einzige, der es, glaube ich, nur schwer tragen konnte, war mein Freund.
Ja, das. Aber er hätte ja auch selber singen können.
Ja, genau.
Ja.
Und also so diese Achtsamkeitssachen, die finde ich auch richtig gut. Ich habe als Leiterin der Frühförderstelle auch, versuche ich immer mal so Achtsamkeitssachen für meine Kolleginnen einzubauen. Das gibt so eine Übung, die heißt achtsames Treppensteigen. Und wir haben ziemlich viele Treppen im Haus, wo sich auch die Frühförderstelle befindet. Und ich habe den Kolleginnen also keine Aufgabe gegeben, sondern den Vorschlag, eine Treppe davon achtsam zu steigen, um so den um sich selber im Alltag mal ein bisschen runter zu regulieren, weil man weiß, okay, von dem Termin zu dem Termin zu dem Termin.
Ja.
Und am Ende macht das vielleicht 5 Sekunden aus. So, oder was 10 Sekunden.
Du musst es noch erklären, auch wenn die Folge schon wieder unendlich ist.
Und man soll einfach nur langsam die Treppe hochgehen und jeden Schritt wirklich fühlen. Und so, also ne, ich setze vorne meine Fußspitze ab, roll dann ab, dann verlagere ich mein Gewicht und nehme das an den anderen Fuß und das Bein. Und ich war so richtig begeistert davon und habe allen gesagt, mach das mal. Habe allen so eine Karte dazu gegeben. Und
jetzt gehen alle mal ganz langsam die Treppe und alle Leute im Haus denken sich, was ist mit den Leuten aus der Frühförderstelle?
Und natürlich habe ich das dann auch selber versucht. Ich habe es nur die halbe Treppe geschafft, weil ich selber auch immer so ein getriebener Mensch bin und das mir auch selber so schwer fällt, mich dann runter zu regulieren.
Mich hat es auch direkt gestresst, als du erzählt hast, wie es geht. Und ich dachte so, oh mein Gott.
Und deswegen, das ist halt auch gar nicht so einfach und vielleicht ist das auch schon eine Aufgabe, die deutlich zu hoch gesetzt ist und wo man dann eher, also hilft einem ja auch nicht, wenn einen das dann noch mehr stressen
kann. Fang erstmal mit Atmen an. Ja.
Genau, naja. Aber kleinschrittiges. Kleinschrittig kommt man ans Ziel.
Ja.
Okay.
Sehr schön. Das ist doch ein schönes Ende für diese Folge. Kleinschrittig kommen wir ans Ziel. Für uns und für unsere Kinder.